Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Heute ausnahmsweise mal am Donnerstag, aber sonst ist alles wie gewohnt. Deswegen sage ich Hallo Alfred.
Hallo auch.
Wir schauen gleich mal auf den Gesamtmarkt. Vor 2,5 Wochen oder so war dieser kleine Crash, dieser Montags-Crash. Darauf folgte dann aber eine fast 2-wöchige Gewinnserie beim DAX, beim Dow, beim Nasdaq. Was ist denn jetzt so der Status quo an den Märkten? In welcher Phase befinden wir uns? Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, ich war ja ohnehin auch an diesem schwarzen Montag nicht so negativ, weil es gab natürlich Gründe dafür, aber es waren noch viele Gründe, die quasi herangesucht worden sind. Im Grunde haben wir, was das Umfeld angeht, eigentlich die schönste aller Welten. Also wir haben jetzt die Phase, in der die Zinsen fallen werden. Wir haben keine große Gefahr in der Rezession. Das war ja vor 2 Wochen auch noch ganz anders. Da hatten ja viele befürchtet, aufgrund einmaliger, schwacher Arbeitsmarktdaten, wir kommen jetzt in eine Rezession, Hard Landing, alles geht unangenehm aus. Aber wir haben jetzt eigentlich sehr gute Daten. Inflation kommt zurück, die Arbeitsmarktdaten passen. Also sind jetzt nicht übermäßig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Also alles genau im richtigen Ausgleich. Und das sieht man auch an den Indizes. Wir haben quasi diesen scharfen Rücksetzer komplett wieder aufgeholt bei allen Indizes, auch bei den meisten Aktien. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles gut ist, alles vom Tisch. Es kann immer wieder Unsicherheiten geben, aber auch die geopolitischen Krisen, die hat der Markt locker weggesteckt. Insoweit sieht es wirklich sehr gut aus.
Können wir uns auch mal die Erholung des Nasdaq anschauen? Auch
genau,
die
Technologie, wir haben gerade gesehen, in Dow Jones, da sind wir fast schon wieder auf Rekordhoch und auch beim Nasdaq sind wir gar nicht mehr weit davon entfernt. Viele Tech-Werte haben ja auch scharf nach oben gedreht. Wir hatten ja beim Nasdaq und auch bei vielen Tech-Werten tatsächlich eine Korrektur. Das heißt, über 10% Rückgang von den Höchstständen. Aber genau in dem Moment, wo diese Korrektur erreicht worden ist, das waren ziemlich genau diese 10% Rückgang, da ging es dann auch radikal wieder nach oben. Und wie gesagt, dass es jetzt zu dem Tempo weitergeht, glaube ich nicht. Aber zumal wir auch Sommer haben, Sommerloch fällt mir gerade ein. Wir haben auch bald noch das Loch mit der Inflation, Jackson Hole.
Jackson Hole geht heute los. Morgen dann, also am Freitag.
Genau, am Freitag gibt es dann die Rede von Powell. Das ist übrigens auch noch ein großes Thema natürlich, die Zinsen. Dass die Zinsen gesenkt werden im September, ist ja jetzt so gut wie sicher. Und das hat auch die Notenbank, gestern gab es nochmal diese Minutes, das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung gesagt, dass die Zinsen sehr wahrscheinlich gesenkt werden. Die Frage ist, um wie viel, es kann auch 0,5% werden oder 0,25%. Das wird man sehen. Im Moment ist so die Wahrscheinlichkeit 50-50. Was passiert. Aber wie gesagt, eigentlich alles gut und es spricht nichts dagegen, dass wir zumindest noch einen stabilen Sommer bekommen und vielleicht nach hinten raus, Herbst, Winter, dass wir vielleicht dann auch die Höchststände mal oben rausnehmen und dann noch ein schönes Jahresende bekommen.
Wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen, Monaten mal geguckt, wie sich Dow Jones und Nasdaq zueinander entwickelt haben. Da haben wir Zahlphasen, wo alles gleich lief, dann doch die Schere auseinanderging. Zuletzt, sehen wir, wie es bei der Erholung aber...
Ja, es ist eigentlich immer so... Man sieht es ja, wenn es rauf geht, dann entwickeln sich Tech-Aktien, also der Nasdaq, meistens besser, dynamischer. Und nach unten wird dann dieser Vorsprung wieder aufgeholt oder wieder ausgeglichen, aufgeholt, schön gesagt, abgebaut. Und jetzt auf dem Weg nach oben sieht man, dass der Nasdaq doch wieder ein bisschen besser gelaufen ist. Also, wenn man es jetzt letztes Jahr sich mal anschaut, sind wir bei plus 20% beim Dow und 33% beim Nasdaq. Wenn ich jetzt hier noch Nvidia drüber lege, dann sieht es ganz anders aus. Also, klar, es kommt auch auf die Einzelwerte an, logisch, darum machen wir die Sendung ja auch, um uns Einzelwerte anzuschauen, aber auch immer ganz schön, mal sich anzusehen, wie sich die Märkte insgesamt entwickeln. Und da sieht man das auch mit Dow Jones Werten, gut, da sind auch Tech-Werte drin, aber relativ wenige, sich gutes Geld verdienen lässt.
Ja. Bevor wir noch auf Einzelwerte ganz genau eingehen, tauchen wir ein in die Kryptowelt. Noch der Bitcoin hat ja am schwarzen Montag, wenn wir ihn so nennen wollen, deutlich verloren. Tut sich aber schwerer, was die Erholung angeht.
Ja, das ist eigentlich komisch. Wir waren ja tatsächlich an diesem Montag kurz mal unter 50.000. Ich habe mich ja damals schon gewundert, warum der Bitcoin jetzt so davon beeinflusst wird. Klar, er läuft ziemlich oft mit Aktien mit. Also wenn Aktien steigen, steigt auch der Bitcoin. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass immer wann spekulative Werte gefragt sind und dazu gehört der Bitcoin auch, wobei ich das vielleicht ein bisschen anders sehe. Wenn das Umfeld dafür gut ist, dann steigen eben Aktien und Bitcoin, genauso geht es runter. Jetzt ist der Bitcoin, wie gesagt, sehr stark gefallen und hat sich, wie du richtig sagst, kaum erholt, also relativ wenig. Gut, von 50 auf 60.000 sind auch 20%. Aber wir sind eben von den Höchstständen noch ein gutes Stück entfernt. Das liegt so ein bisschen daran, das offenbar, also erstmal liegt es daran, es gab ja viele externe Einflussfaktoren auf den Bitcoin. Wir hatten die Verkäufe vom Land Sachsen, 20.000 Stück für 2 Milliarden oder über 2 Milliarden. Dann gab es MTGOX, diese Rückzahlung. Also immer wieder kamen extrem viele Bitcoin auf den Markt. Und ja, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Kaufneigung, die nach wie vor da ist, dadurch erstmal abgefangen worden ist durch diese Verkäufe. Und dazu kam dann noch, dass offenbar auch viele Spekulanten im Moment short in Bitcoin sind. Weil es gab ja dann nochmal diese Transformation von den Bitcoins von der US-Regierung, wo man auch Angst hatte, die kommen auf den Markt. Das waren, glaube ich, 10.000 Bitcoin. Aber da hatte man offenbar nur den Anbieter gewechselt. Also diese Schübe an Bitcoins, die auf den Markt kommen, das könnte jetzt mal vorbei sein. Und dazu kommt, dass diese Short-Positionen, die sind natürlich auch insoweit im Moment noch nicht in Gefahr. Aber sollte der Bitcoin ein bisschen weiter steigen, dann sind natürlich diese Short-Positionen auch im Feuer. Also es könnte sein, dass wir das, was wir jetzt noch nicht gesehen haben an Erholung, dass wir das jetzt relativ zügig sehen. Durch einen, vielleicht sogar einen Short Squeeze, kann auch passieren. Denn diese Wette, dass der Bitcoin jetzt nochmal schwer unter Druck kommt, die geht wohl nicht auf, weil das Umfeld sich verbessert hat und weil die Nachfrage nach Bitcoin extrem hoch ist weiterhin. Das haben jetzt auch die Quartalsveröffentlichungen gezeigt von Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern, Banken, dass viel das Interesse deutlich gestiegen ist an Bitcoin, dass immer mehr investieren. Also übergeordnet weiterhin sehr hohe Nachfrage. Und das Angebot ist jetzt ein paar Mal stark gestiegen durch diese Sonderverkäufe. Aber wenn das mal aufhört, dann glaube ich, man sieht es ja auch hier, wir haben jetzt hier so ein Dreieck, dann könnte es mir hier so einen richtigen Schwung nach oben geben. Und zwar in einem Rutsch, vielleicht sogar in Richtung 70.000. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir mal oben hier, das ist ja nun wirklich eine Wand geworden da, 73 war das hoch, 73,7, das wird auch mal oben rausgehen.
Gut, du willst das weiter beobachten, vor allem auch in deinem Börsenbrief.
Genau, ich habe gerade nochmal eine neue Position eingegangen, sogar zwei neue Positionen, weil ich nämlich genau auf diesen Ausbruch spekuliere, auf diesen Short Squeeze und natürlich dann übergeordnet auch auf eine langfristige Aufwärtsbewegung.
Was auch immer natürlich ein wichtiges Thema ist bei dir im Börsenbrief, ist die Elektromobilitätsbranche. Wir schauen jetzt mal auf Xiaomi, die Zahlen vorgelegt haben. Gut, die machen ja viel, nicht nur E-Autos, aber auch, wie lief es denn im vergangenen Quartal?
Ja, extrem gut, muss man wirklich sagen. Also das erste Elektroauto von Xiaomi verkauft sich ja sehr gut, das wusste man vorher auch. Aber wir sehen auch gleich mal die Zahlen im Detail, aber auch die Zahlen aus der Elektroautobranche waren gut, aus der Elektroauto-Abteilung von Xiaomi. Klar, das Hauptgeschäft sind immer noch Smartphones, aber man macht hier große Fortschritte und man hat deutlich die Prognosen übertroffen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im letzten Quartal. Und ja, hier sieht man noch das Auto, der SU7, so ein bisschen, naja, wer den Porsche Taycan kennt, der sieht doch einige Ähnlichkeiten, aber so ist es nun mal in China, man nimmt sich das Beste, was man finden kann vom Design und hat aber auch einen sehr interessanten Preis und deswegen verkauft er sich auch sehr gut. Und hier sieht man mal tatsächlich, das sind die aktuellen Zahlen, die gestern veröffentlicht worden sind. Die Aktie heute in Hongkong daraufhin plus 8% und die waren wirklich gut. Da sieht man mal, und das ist eigentlich die entscheidende Größe, darum habe ich es auch mal gelb markiert, das hier ist die Autosparte. Da hat man einen Umsatz gemacht von 6 Milliarden Yuan und einen Gewinn von fast 1 Milliarde. Das ist eine Bruttorendite von über 15% und damit liegt man auf einem Niveau etwa mit Tesla. Und das ist sehr erstaunlich, dass man so früh, man macht ja erst seit ein paar Monaten Autos, dass man so früh schon so eine gute Bruttomarge hinbekommt. Das ist erstaunlich. Und was auch auffällt, klar, hier sieht man mal den Anteil am Gesamtumsatz, 6,3 Milliarden bei einem Umsatz von 88 Milliarden. Das sind 6-7% vom Gesamtumsatz. Aber das kann sich ja noch erhöhen. Da sieht man übrigens auch nochmal, Smartphones macht mehr als die Hälfte aus. Und dann gibt es noch die sonstigen Produkte, die Xiaomi so macht. Man macht ja eine Reihe an Elektroprodukten. Aber insgesamt auch das Smartphone-Geschäft, und das sieht man hier, das läuft sehr gut. Man sieht hier im zweiten Quartal, ist Xiaomi auf Platz 3 vorgerückt, der größten Smartphone-Hersteller der Welt und hat auch das größte Wachstum mit 27% gegenüber dem Vorjahr, wenn man sich das mal anschaut. Also nicht nur die Autos verkaufen sich gut, Smartphones laufen, schöne Aktie, spannend, interessant.
Apple muss sich langsam ein bisschen Sorgen machen, ja. Sachen Marktanteil ist man schon ganz schön nahe dran.
Ja, Apple muss was machen, aber es kommt ja jetzt bei Apple die große KI-Offensive. Und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht.
Stimmt, da jetzt auch im Herbst spannend die Sachen. Ja. Also die Aktie noch ein Wort?
Ja, die Aktie hat sich im Vorfeld der Zahlen schon gut entwickelt und dann heute nochmal einen Riesensprung nach oben. Und jetzt ist auch das Jahreshoch nicht mehr weit weg.
Und in Sachen Elektromobilität wird man jetzt natürlich auch ein ernstzunehmender Konkurrent für die eigene, ja, aus dem eigenen Land, BYD.
Also jetzt mal, wenn man mal die Stückzahlen runterbricht, Xiaomi hat jetzt gerade die Prognose erhöht. Dieses Jahr will man 120.000 Autos verkaufen. Bei BYD sind wir dieses Jahr bei 4 Millionen. Das ist natürlich schon noch ein großer Abstand. Aber na klar, es ist ein Konkurrent und es ist sicherlich einer der wenigen ernstzunehmenden Konkurrenten.
Wie bei dieser, ja, Strafzollgeschichte der EU, jetzt hat man das ja doch wieder ausgesetzt, gekippt, ich habe es gar nicht ganz genau, ja, verfolgt, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz
so relevant. Hat sich so gut wie gar nichts geändert, man hat die Zölle so ein bisschen angepasst. Ich glaube, es sind jetzt 17%, ich weiß, ja, 17 müssen es sein, plus die 10%, die man ohnehin schon zahlt, also 17% mehr, damit kann Bieber die extrem gut leben. Ohnehin, ich verstehe diese Diskussion sowieso nicht, weil die E-Autos von BYD, NIO und den anderen Chinesen sind nicht billig in Europa und in Deutschland. Die sind sogar extrem teuer. Die sind doppelt so teuer wie auf dem heimischen Markt. Man könnte sie viel günstiger verkaufen und das wird man auch machen demnächst. Und da bin ich dann mal gespannt, was dann passiert. Also, ja, finde ich, macht ohnehin wenig Sinn. Also auch die deutschen Hersteller haben ja sogar gesagt, dass sie gegen diese Zölle sind. Freier Markt macht Sinn für alle und zumal auch die Chinesen vielleicht antworten und die deutschen Autohersteller, sehen wir gleich auch noch, haben ohnehin ein großes Problem in China und das würde sich dadurch noch verschärfen.
Da sind wir erstmal die Marge von BYD.
Genau, weil wir gerade gesprochen haben, 15% operative Marge bei Xiaomi, ungefähr auf Tesla-Niveau. Tesla hatte ja auch schon weitaus höhere Margen, aber BYD, da sind wir tatsächlich im ersten Quartal bei 22%. Und da sieht man auch schön, dass wir vor zwei Jahren noch fast bei Null waren. Und man hat, und das, was ja viele, das heißt ja immer, BYD muss die Preise senken, um Autos zu verkaufen zu können. Das drückt auf die Marge. Das Gegenteil ist der Fall. Man senkt die Preise und die Marge erhöht sich trotzdem, weil man tatsächlich in der Lage ist, die Produktionskosten immer weiter zu senken. Vor allen Dingen die Batteriekosten, die werden sich in diesem Jahr von Jahresende, Anfang bis Ende halbieren. Und da kann man natürlich auch mit den Preisen was machen und trotzdem noch schönes Geld verdienen.
Und da sieht man auch, dass in China die Autobranche weiterhin sehr gefragt ist.
Genau, das ist eigentlich die Grafik des Tages. Wir haben tatsächlich im Juli erstmals in der Geschichte Chinas und erstmals in einem Land, es ist das zweite Land, wo über 50% E-Autos verkauft worden sind, das erste.
Norwegen wahrscheinlich.
Genau, und das erste und einzige Norwegen, da sind wir gerade bei 90% übrigens schon. Und ja, das ist interessant, wobei man sagen muss, das sind New Energy Vehicles, also E-Autos und Plug-in-Hybride, aber trotzdem erstmals 51%. Das hat übrigens der BYD-Chef zum Jahresanfang schon angekündigt, dass wir in diesem Jahr einen Monat erleben werden. Und das wird nicht der letzte gewesen sein. So wie das aussieht, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt die E-Autos wieder fallen werden und die Verbrenner wieder zunehmen. Ob man auch auf 90% kommt, so wie Norwegen. Norwegen hat es, glaube ich, von 50% auf 90% gerade mal 3 oder 4 Jahre gedauert. Da darf man gespannt sein. Aber Fakt ist, dass der chinesische Automarkt, E-Automarkt, wächst mit über 30%, während ja Europa und die USA so ein bisschen stagnieren. Was einfach daran liegt, dass die Autos passen.
Da haben wir noch eine zweite Grafik zu der Geschichte.
Genau, da sieht man es nochmal ein bisschen aufgeteilt. Das ist wirklich interessant. Wir waren im Jahr 2020 beim E-Auto-Anteil in China von 6%. Dann 15, 27, 35, dann im ersten Halbjahr sind wir jetzt bei 43 und hier sind wir nochmal die letzten Monate. Da ging es nochmal kräftig rauf, Jahresanfang nur 33%, jetzt sind wir schon bei 51. Ja, das ist schon ein sehr dynamischer Trend und da ist von Verlangsamung absolut keine Spur, ganz im Gegenteil. E-Autos sind voll auf dem Vormarsch.
Und das ist das, was du angesprochen hast, dass man sich eben schwer tut als internationaler Autobauer in China.
Da sieht man nämlich mal, das ist der Anteil der chinesischen Hersteller am Automarkt. Und das ist, glaube ich, sogar der gesamte Automarkt. Und das hier sind die ausländischen Hersteller. Und da geht es ganz schön runter. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das bei den Ländern aussieht, in Deutschland haben wir in diesem Jahr, haben die deutschen Hersteller 12% weniger Autos verkauft, die amerikanischen sogar 23% weniger. Das liegt ganz einfach daran, dass man auf dem E-Automarkt kein Bein an die Erde bekommt, weil eben BYD und ein paar andere auch den Markt dermaßen dominieren und vor allen Dingen auch die passenden Autos haben. Und da muss man sich schon was überlegen. Macht man aber offensichtlich nicht. Man lässt es einfach so mit sich passieren. Ja, ob das so Sinn macht, weiß ich nicht. Und das ist nochmal Grafiken, die nochmal zeigen, wie dominant BYD ist. Das sind jetzt die Marktanteile nur bei Elektroautos, sehen wir hier. BYD 27% Marktanteil. Ja, dann Tesla 12, Geely 7 und da sieht man keinen Deutschen. Und bei Plug-in-Hybriden ist die Dominanz noch größer. 61% der Plug-in-Hybriden werden von BYD verkauft. Das ist ja fast schon ein Monopol. Mhm. Und dann haben wir hier noch die REV. Weißt du, was das ist? Mhm. Ich muss auch nachschauen. Das sind die Elektroautos mit einem Range-Extender. Also E-Autos, die einen Verbrenner noch drin haben, um dann die Batterie wieder aufzuladen.
Okay.
Macht in meinen Augen keinen Sinn. Das sieht BYD offenbar genauso, denn BYD bietet solche Autos erst gar nicht an.
Li-Auto offenbar, umso mehr.
Weil oh, hier habe ich schon.
Oh ja, hoffentlich ist das nicht.
Gott, dann geht es aber so weiter. Ja. Es gibt noch einen kleinen Rücksetzer und dann geht es wieder nach oben. Ja, die Aktie hat sich so ein bisschen von ihren Zwischentiefs erholt. Die ja, hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Es gab auch nichts Negatives. Insoweit. Ja, finde ich das immer, also BYD, KGV 14 sind wir jetzt, glaube ich, und etwa, das ist einfach viel zu günstig.
Dann sprechen wir über Tesla und da sieht man, dass außer Tesla sich amerikanischen E-Autobauer auch schwer tun. Hast du gleich auch noch eine Grafik, beziehungsweise auch die Rolle rückwärts einschlagen und ja, dass auch viele Deutsche da nicht gefragt sind, was die meistverkauften Modelle angeht.
Ja, also Tesla macht sein Ding und man hat ja auch bei Tesla über Jahre immer wieder gesagt, die werden massiv Marktanteile verlieren, wenn dann die großen Hersteller erstmal auf den Markt kommen. Jetzt sind sie gekommen, aber es funktioniert vorne und hinten nicht. Tesla hält seine hohen Marktanteile. Das sehen wir auch gleich noch. Die Aktie, der hatte ja diesen Lauf, das war diese große KI-Fantasie, die plötzlich in die Aktie gekommen ist, die jetzt nicht weg ist, die genauso da ist. Wie gesagt, man wird sicherlich mehr erfahren am 10. September, am 10. Oktober, wenn dann der Robotaxi-Tag ist. Aber zuletzt hat sie zumindest wieder sich absetzen können. Wie gesagt, es ist die große Frage, wie viel Fantasie preise ich ein, wie viel nicht. Und das kann sich halt täglich ändern. Für mich ist es so, ich preise eher mehr ein. Für mich ist das dann eher ein günstiger Kurs. Das sehen aber andere anders, sehen wir auch gleich noch.
Die meistverkauften E-Autos bis Juni in diesem Jahr.
Ja, das sind tatsächlich, und das, ich will nur sagen, von welchem Land die Zahlen sind. Ja. Das steht nämlich gar nicht dabei. Das ist Kalifornien.
Ach so, das ist ganz...
Nee, das ist Kalifornien. Aber... sagen wir so, weltweit ist auch das Tesla Model Y das meistverkaufte, aber eben nicht mit diesem Abstand. Okay. 69.000 Autos im Juni in Kalifornien. Kalifornien ist der größte E-Automarkt in den USA, das muss man vielleicht wissen. Aber da dominiert Tesla ungebrochen. Und ja, wie gesagt, Ford und GM und wie sie alle heißen, sie haben Autos im Angebot, aber, und das ist das gleiche Problem wie in China, die Autos sind zu teuer und sie sind im Vergleich auch zu den Tesla-Modellen nicht konkurrenzfähig, was die Daten angeht. Und da wird es dann eben schwer, wenn ich schlechtere Autos mache zu höheren Preisen, da kriege ich keine Marktanteile zusammen.
Und so reagiert man dann in Sachen Ford darauf quasi?
Genau, man sagt dann einfach, ja, wenn es dann zu teuer ist, dann sparen wir lieber ein bisschen Geld. Also man hat tatsächlich einen großen SUV mit 3 Sitzreihen elektrisch, den man bauen wollte, den hat man jetzt gekappt und ja, spart sich so Geld. Ford verbrennt ja unendlich viel Geld mit Elektroautos. Und das ist eigentlich das Skurrile. Obwohl die Autos zu teuer sind, fahren die Hersteller mit diesen Autos Riesenverluste ein. Das zeigt eigentlich, wie ineffektiv die Produktion sein muss. Und ja, man will jetzt sparen, man will jetzt nur noch 30% in Elektroautos investieren, von den gesamten Investitionskosten statt 40%. Also statt Gas zu geben bei der Entwicklung, fährt man das zurück. Auch GM hat gerade vor ein paar Tagen 1.000 Mitarbeiter entlassen im Bereich, jetzt kommt's, im Bereich Software und Service. Also ich kann mich erinnern, dass alle unbedingt Software brauchen und jetzt, ob vielleicht sind die Leute zu schlecht gewesen, ich weiß es nicht, aber man ist auf dem falschen Weg.
Da sind wir mal nach Europa und da geht es nur um den Juni, glaube ich. Ja,
genau, da geht es nur um Juni, ja, genau. Um mal zu zeigen, dass nicht nur in Kalifornien Teslas begehrt sind, sondern auch bei uns. Ja, die beiden Tesla-Modelle, obwohl das Model 3 ja nun schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber durch das Update hat man doch wieder zulegen können. Ja, die beiden Autos dominieren, die beiden Modelle dominieren den europäischen Markt, während ja, die anderen, das wechselt immer mal so durch.
Ja. Das sagen die Analysten zu Tesla, da hast du auch noch eine Grafik mitgebracht.
Das wollte ja sagen, dass die Stimmung bei Tesla, sie war ja mal vor ein paar Jahren ganz schlecht. Dann zwischendrin waren auch wieder mehr Optimisten unterwegs, auch bei den Analysten. Und jetzt haben wir so ein aufgeteiltes Bild. Also man sieht, dass die Mehrzahl, nämlich 20, fast die Hälfte der Analysten ist, neutral auf halten und ja, es gibt nur noch relativ wenig Kaufempfehlungen, also gut, Strong Buy bei. Es ist relativ wenig, weil als Beispiel bei normalen Aktien, nehmen wir mal eine Microsoft, da habe ich, glaube ich, von 50 Analysten eine Halten-Empfehlung, eine Verkaufen und 48 mal Kaufen. Normalerweise überwiegen schon die Kaufempfehlungen. Bei Tesla ist das im Moment doch die Stimmung eher skeptisch. Auch das durchschnittliche Kurs liegt, glaube ich, bei $205, also unter dem aktuellen Kurs. Wir stehen ja bei 220 ungefähr. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Lässt aber hoffen, dass sich das dreht und dass die Stimmung sich wieder bessert und dass dann auch das sich auf die Aktie auswirkt. Da sehen wir es nochmal, 223 tatsächlich.
Gut, dann schauen wir auf Snowflake. Die haben nämlich gestern Zahlen nachbörslich vorgelegt und die Zahlen waren eigentlich ganz gut, aber der Ausblick, der hat es
gleich aufkommen lassen. Der Ausblick, man hat sogar den Ausblick etwas angehoben und er lag auch leicht über den Erwartungen. Das Problem bei Snowflake waren am Ende, und das ist immer, man musste dann ganz tief gucken, die Auftragseingänge, die waren etwas schlechter als erwartet. Also 1H findet sich irgendwie in jeder Suppe, auch in einer Schneesuppe. Also Snowflake ist ja populär geworden, hauptsächlich durch Warren Buffett, der ja damals beim IPO eingestiegen ist. Was sehr ungewöhnlich war, Snowflake ist ein Cloud-Anbieter. Und Warren Buffett ist jetzt nicht bekannt für sein großes Tech-Engagement, abgesehen von Apple, aber die hat er auch abgebaut. Snowflake ist ja komplett ausgestiegen im ersten Quartal, im zweiten Quartal. Das kam jetzt ja raus. Und ja, vielleicht auch zu Recht. Wie gesagt, das Problem bei Snowflake ist, obwohl, wir sind jetzt bei 135, die Aktie war mal bei $400. Obwohl sie eigentlich günstig geworden ist, ist sie immer noch sehr teuer. Und das ist das Problem. Wir haben den zehnfachen, der Börsenwert ist der zehnfache Jahresumsatz und das KGV liegt bei weit über 100. Das sind alles Zahlen, die wären vor 2 Jahren noch okay gewesen, aber jetzt eben nicht mehr. Und wie gesagt, da reichen schon kleine Verfehlungen, um dann solche Kursreaktionen hervorzurufen. Also ja, Warren Buffett hat die richtige Entscheidung getroffen.
Genau, diese Reaktion sehen wir noch gar nicht. Das ist noch der Schlusskurs von gestern, aber die Zahlen kamen eben nachbörslich.
Und genau, die kamen nachbörslich. Es ging dann 8% nach unten.
Zoom Video hat auch noch Zahlen vorgelegt, den Gewinn gesteigert. Wie ist dein Fazit zu den
Zahlen? Zoom Video ist natürlich eine Aktie, die kennen viele noch aus der Corona-Zeit. Da hat man sogar einen Begriff abgelöst. Früher hieß es ja Skypen und dann irgendwann hieß es Zoom, hat man nicht gesagt. Ne? Aber also, wie hat man das gesagt damals in der Corona-Zeit? Zoom. Aber Zoom war so das Synonym für Videocall. Ja. Und die Aktie ist ja damals auch extrem gestiegen auf über $500. Wir sind jetzt bei 60, hat sich also fast gezehntelt. In der Spitze hat sie sich sogar gezehntelt, glaube ich. Und damals war ja Zoom, ich glaube, auch mit dem 20-, 30-, 40-fachen Umsatz bewertet. Also wirklich eine High-End-Wachstum-Technologie-Aktie. Dann war Corona zu Ende. Zoom ist trotzdem weiter gewachsen, aber die Wachstumszahlen haben sich natürlich brutal verlangsamt. Da sieht man immer den Langfristchart. Wir waren tatsächlich bei über 500 und zwar relativ schnell. Das war dieser Corona-Hype. Ja, dann ging es massiv nach unten und eigentlich jetzt seit 2 Jahren seitwärts. Und jetzt ist das Spannende, dass aus Zoom, aus diesem super, super aggressiven Wachstumswert, ist eine Value-Aktie geworden. Im Moment hat Zoom einen Börsenwert von, 15 Milliarden Dollar, 18 Milliarden Dollar. Davon sind 7 Milliarden Cash, also man hat 7 Milliarden Dollar Cash angehäuft. Hat jetzt eine Bewertung mit dem dreifachen Jahresumsatz, das KGV liegt bei 10. Zoom verdient übrigens gutes Geld, wächst nur noch einstellig mittlerweile, aber hat es geschafft, tatsächlich diesen Hype zu nutzen. Und jetzt bietet man ein komplettes Kommunikationspaket für Unternehmen an, die alles über diese Software machen können. Also nicht nur Videocalls, sondern Messaging, alles Mögliche. Und das ist sehr spannend, das Geschäft läuft sehr gut. Und ich finde, Zoom sollte man sich nochmal genauer anschauen. Ich werde mir das auch nochmal genau anschauen. Die Zahlen waren jetzt übrigens auch sehr gut, Prognosen übertroffen und auch die Jahresprognose angehoben. Macht sich gut und der Kurs, finde ich, auf dem Niveau ist doch sehr, sehr niedrig. Nicht nur, weil die Aktie mal höher war, sondern weil tatsächlich auch die Substanz jetzt mittlerweile da ist.
Okay, also einer der wenigen Corona-Gewinner, die vielleicht jetzt einen zweiten Blick wert sind oder einen zweiten Frühling erleben könnten, der dann nicht so geht, sondern so
peu à peu. Genau, also nicht gemächlich. So wie Peloton oder andere, die es leider nicht geschafft haben, ja. Aber Zoom hat das clever gemacht. Sieht gut aus.
Gut, dann haben wir zuletzt noch Arcadium Lithium. Was gibt es denn vom Lithiummarkt
Neues? Ja, erstaunlicherweise eigentlich nichts Gutes. Es hält sich so die Waage. Der Lithiumpreis ist nach wie vor im Keller. Wir haben jetzt komischerweise seit 2 Tagen bei Lithiumaktien so eine Aufwärtsbewegung gesehen. Hier sieht man mal den Lithiumpreis. Das ist der Lithiumpreis auf dem chinesischen Spotmarkt in Yuan pro Tonne. Wir sind jetzt umgerechnet bei, ich glaube, $12.000 nur noch. Und wir waren ja mal bei, das hier in der Spitze waren $80.000. Also Und man sieht es auch hier, es gab mal eine Stabilisierung, aber jetzt wieder neue Tiefs. Und das liegt ganz einfach daran, dass das Überangebot an Lithium nach wie vor vorhanden ist. Liegt daran, dass die Chinesen weiterhin den Markt mit Lithium fluten. Sie brauchen natürlich viel Lithium für die eigene Autoproduktion. Aber weil in Europa und in den USA der Markt so ein bisschen schwächelt, ist das Überangebot eben noch da. Das wird sich aber ändern. Während das Angebot stark schwanken kann bei Lithium, ist die Nachfrage, das sehen wir hier, die zukünftige Nachfrage wird weiter wachsen. Daran wird kein Weg vorbeiführen. Auch wenn wir mal ein Jahr haben, ja, dieses Jahr, wo der Lithiummarkt nur um vielleicht 10% wächst, wir werden das Wachstum haben und es wird auch keinen Ersatz geben für Lithium insoweit. Es ist eine Frage der Zeit, bis Lithium knapp wird, vor allen Dingen deswegen, weil jetzt viele Projekte, auch Arcadium Lithium hat ja Projekte verzögert, verschoben. Und das wird uns in einigen Jahren, so ab 2027, fehlen, das, was wir jetzt nicht investieren. Aber so langsam, glaube ich, kommen diese Aktien wieder in Schwung. Klar, jetzt haben wir noch Sommer, aber es ist ja immer so, dass der Aktienmarkt vorwegläuft. Also wenn der Lithiummarkt nach oben dreht, werden diese Aktien wahrscheinlich sich schon 30-40% verteuert haben. Und er wird irgendwann nach oben drehen. Die Frage ist einfach nur, wann. Denn die Nachfrage ist da und dieser Angebotsüberhang wird irgendwann auch wieder verschwinden. Auch das ist klar. Die Frage ist nur, wann.
Im Moment keiner.
So ja, und das wäre, wenn ich Lithium machen würde als Produzent, das wäre mein Favorit. Es gibt auch noch Albemarle als großen Produzenten, die SQM. Aber da würde ich Arcadium Lithium bevorzugen, weil man ja die besten Projekte hat und auch das beste Wachstumspotenzial.
Also, dann war es das für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.